palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
So, hitzefrei ist nicht bei Serie Amore. Bevor Laptop und Marius zerfließen und ich vor allem, gehen wir rein in Folge 2 der 7. Staffel mit Pflichtspielen, die gezockt wurden und Ergebnissen, die mal mehr, mal weniger gefallen haben, würde ich mal so sagen. Grüße, Marius.
Hallo, ich möchte, weiß ich nicht, ob ich darüber reden möchte, doch machen wir.
Ich werde dich dazu zwingen.
Ja.
Nachdem du schon unser gemeinsames Sendungsvorbereitungs-Doc motiviert zugeballert hast, als wärst du Armando Izzo, der ein gelbwürdiges Foul im Mittelfeld begeht. Ja, der ist sowas von back. Da können wir gleich noch kommen. gleich zu. Hast du so auf dem Schirm, dass der bei Monza spielt? Hat er letztes Jahr schon bei Monza gespielt?
Ja, auf jeden Fall.
Er ist in Vergessenheit geraten, deswegen.
Ja, man weiß immer nicht so genau, wann er jetzt mal wieder irgendwie Doping gesperrt ist oder nicht. Ja. Und, ne?
Ja, auf jeden Fall hat er auch gespielt. Nee,
wegen Wetten war er gesperrt.
War wegen Wetten gesperrt? Ja.
Ja, ja.
Ach, wie auch immer. Beides nicht gut. Gut ist, dass Yannick diesen Podcast unterstützt. Liebe Grüße, Yannick. Wenn du noch Sticker haben möchtest, das gilt natürlich auch für euch, lasst mir uns doch noch eine Nachricht zukommen. Und ihr könnt es unterstützen via Patreon oder PayPal, wie auch immer. Würden wir uns sehr drüber freuen. Aber jetzt lass uns mal reingehen, denn es gab ja, wie schon angekündigt, ein paar sportliche Dinge, über die man sprechen kann. Die erste Runde der Coppa Italia hat auch Michael gefreut, hast du hier reingeschrieben. War das via Twitter?
Ja, genau, den hat er rausgehauen. Ich glaube, am 9. abends Balkon, Aperol Spritz, 30 Grad und jetzt noch fußballerische Leckerbissen, Udinese Calcio gegen Avellino in der Coppa, La Vella e Vita.
Udinese hat sich durchgesetzt, ne?
Das haben sie.
Gilt auch für Sassuolo, da habe ich mal kurz reingeschaltet. Da waren mehr als 100 Leute im Stadion, ne? Bei Sassuolo gegen, gegen wen haben sie gespielt? Du hast nur Favoritensiege reingeschrieben und ich habe das Spiel sogar gesehen. Ja, es war, das
finden wir live schnell raus.
Und solange gucke ich bei Spotify noch rein, ob lesen.
Cittadella,
genau, so war es. Ja,
bringen leider auch keine Auswärtsfans mit.
Nee, das war tatsächlich, das war ein Trauerspiel. Ganz im Gegensatz dann zu Genua, die haben 1-0 zu Hause gewonnen und das Marassi. Beim schönen 1-0 über den Keeper-Chip von Junior Messias, da kam schon richtig, da kam was rüber an den Endgeräten, sage ich mal so.
Ist ja auch, also in der, da wird es in der zweiten Runde auch interessant, ne? Können wir die Lose, die schon feststehen, rattern wir gleich einmal runter, wenn wir durch sind durch den Spieltag.
Monza ist weitergekommen, hatte ich kurz schon angesprochen. Ich sag mal so, der geschätzte Kollege Tom Kirsten, der hatte da nicht zwingend ein Leckerbissen zum Saisonauftakt, aber ich persönlich habe mich schon sehr gefreut, das ist ja eine Ansammlung von Legenden gewesen. Also Armando Izzo habe ich kurz schon angesprochen, irgendwann Höhe 50. Minute, Höhe Mittellinie und der knallt den von hinten um. Das kam überraschend, dass er da nochmal gelbe Karte sieht. Und hast du so drauf, wer bei Südtirol gerade alles spielt?
Ja, ich habe jetzt die Aufstellung gerade offen. meinst du Masiello oder Kurtic?
Ja, Masiello, Jasmin Kurtic, Kasiragi, ja. Wer kam da noch alles rein? Wer ist denn da noch gewesen, wo ich gedacht habe, ach so, grüße ich erstmal. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall Jasmin Kurtic und Masiello haben mich schon sehr gefreut. Elfmeterschießen waren alle. Bis auf der verschossen wurde, waren irgendwie so, ja, dann knalle ich ihn halt oben ins Kreuzeck rein. Das waren dann auch, glaube ich, irgendwie gegen 9-8 nach Elfmeterschießen aus.
Ja, genau. Erster Sieg für Alessandro Nesta als Trainer von Monza.
Und da war eine Spielidee zu, Spielidee zu erkennen. Also, nee, muss ich wirklich sagen, 2-3 Lichtblicke, aber ansonsten, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube auch aus, also nicht nur aus Monza-Sicht, auch aus Sicht einiger anderer Teams, die erste Copa-Runde, das sagt noch überhaupt nichts aus über die Saison.
Ja, okay, behalten wir es dabei. Bei Empoli, die haben sich durchgesetzt, kann man froh sein. Napoli musste auch ins Elfmeterschießen gegen Modena. Ich habe das Spiel gesehen über 90 Minuten und ich war so sauer, ich habe das Elfmeterschießen mir nicht angeguckt. Ich habe einfach ausgemacht. Es war wirklich, klar, irgendwie 200.000% Ballbesitz, aber Napoli kann eigentlich froh sein, dass sie nicht irgendwann ein Kontertor fangen. Also die besseren Chancen inklusive einmal schön ans Lattenkreuz hatte Modena. Und Napoli, naja, also spielst halt irgendwie mit Raspadori als Stoßstürmer und bringst dann kein Tempo auf den Ball und versuchst irgendwann mit Halbfeldflanken, dann bringst du noch irgendwann Giovanni Simeone. Osimhen hat ja nicht gespielt, weil will man vielleicht noch verkaufen. Ist Lukaku jetzt im Anflug? Ich weiß es nicht. Im Endeffekt hatten die, glaube ich, 27 Abschlüsse, Napoli, aber davon waren auch 5 aufs Tor und keiner davon wirklich gefährlich. Sah nicht gut aus. Aber wie du schon auch sagst, ja, nach einem Conte-Trainingslager dann gegen eine Mannschaft spielen, die sich mit 11 Mann hinten reinstellt.
Ja. Nimmt man mit und wir gewähren Antonio auf jeden Fall mal den einen oder anderen Monat, glaube ich.
Ja, machen wir es so. Torino hat sich relativ souverän durchgesetzt. 2-0, das war Sonntagabend gegen Cosenza. Ja. Außerdem noch Cremonese gegen Bari weitergekommen. Ja.
Und das sind die die Spiele, wo jetzt nicht der Favorit rausgeflogen ist, der vermeintliche Favorit.
Ah, das kommt jetzt sozusagen, die, ja, genau. Die Upsides kommen jetzt. Ja. Genau. Und da, tatsächlich, der Podcast lebt, die Community lebt, es sind Stadionerlebnisse reingeflattert. Unter anderem aus Verona vom lieben Lukas, und das hören wir uns jetzt an.
Ciao Mario, ciao Marius, ciao an die ganze Community. Grüße aus dem sehr heißen Veneto. Ich war am Samstag beim Spiel Hellas gegen Cesena in der ersten Runde der Coppa. Wir sind Samstag früh in München los und waren ca. 1 in Verona. Es war da schon unerträglich heiß mittags. Haben ein bisschen was getrunken und sind dann rechtzeitig zum Stadion. In der Stadt, muss man sagen, hat man jetzt nicht viele Verona-Fans gesehen. Am Stadion aber ging es. Aber es waren aber insgesamt nur 7.000 Leute im Stadion. Die Haupttribüne war nur, dort war nur die VIP-Loge geöffnet. Genau, sonst hat sich das Ganze eher auf die Heimkurve verteilt und auf die Gegengerade, wo wir auch waren. Wir haben uns dann so weit Richtung Gästekurve gesetzt, dass man möglichst früh in den Schatten kommt. Die Gästekurve war allerdings, muss man sagen, mit ca. 70 Leuten jetzt auch nicht überragend gut besucht. Ja, zum Spiel. Hellas hat 2-1 verloren. Muss man auch sagen, war ich auch verdient. Cesena hat über weite Strecken gute Konter gesetzt und hat es besser gemacht. Hellas ist nach dem 1-2 in der zweiten Halbzeit so mal kurz ein bisschen Spannung aufgekommen, weil man dachte, vielleicht schießen sie jetzt den Ausgleich und dann geht's weiter. Das ist allerdings dann eher verpufft und die Chancen waren jetzt auch nicht wirklich zwingend, die Verona hatte, auch vor allem gegen Ende hin. Und so ist das Spiel 2-1 für Cesena ausgegangen und ja, Hellas ist ausgeschieden. Die Fans haben allerdings am Spiel nicht gepfiffen, sondern eigentlich eher nochmal supportet. Irgendwie hatte das Spiel teilweise eher so einen Eindruck von so einem Freundschaftsspiel, was ein bisschen verwundert hat. Genau, aber nach dem Spiel hat sich das Stadion noch recht schnell geleert und wir sind dann auch zurück in die Stadt und haben dann noch was gegessen und den Abend ausklingen lassen.
Ja, glaube ich, gab schon emotionalere Fußballspiele etc. in Verona, Bentegodi. Lukas jetzt anscheinend nicht das Beste mitgenommen, aber hoffentlich hast du trotzdem eine gute Zeit. Ganz liebe Grüße, danke, dass du dir die Mühe gemacht hast. Und ja, Hellas ist raus. Und das gilt auch für Venezia, die 1-3 bei Brescia verloren haben. Das ist lustig. Hast hier reingeschrieben, ja. Geht schon wieder gut los für Di Francesco.
Ja. Ja, also gesehen habe ich es nicht, aber also alle drei Aufsteiger sind ja ausgeflogen in der ersten Runde gegen Zweitligisten und Venezia da noch am deutlichsten. Tja. Ja. weiß ich gar nicht, kann ich jetzt auch nicht, noch nichts draus machen, aber 1-3 ist schon bitter.
Hm. Können sich auf die Liga konzentrieren.
Genau.
Gilt auch für dein Parma. Du hast dir sogar ein paar Sachen aufgeschrieben. Das habe ich nicht gesehen, das Spiel.
So sehenswert war es auch nicht. Also nicht nur wegen des Ergebnisses, tatsächlich kein gutes Fußballspiel.
Ich habe mir nur das Gegentor angeguckt. Ich meine, du hast es ja auch reingeschrieben, ne? Aber das verteidigt dir auch, das verteidigt dir alleine besser, als die das gemacht haben. Also das habe ich noch nie gesehen, auf dem Niveau, dass wenn eine Ecke so kurz gespielt wird, dass es keinen Spieler gibt, der wieder auf den Ausführenden der Ecke geht.
Also ja, unfassbar. Also
da hat die Zuordnung überhaupt nicht gestimmt, weil die waren ja sofort in Unterzahl. Und dann, ich weiß nicht, wer der von Parma war, der dann an der Strafraumkante sozusagen darauf wartet, dass der den ersten Pass nach der Ecke bekommt, irgendwie reinläuft. Aber der dann die Ecke, ich glaube, es war Roberto Insigne, der die Ecke auch ausgeführt hat. Ne? Der läuft einfach durch und dann sagt, ah ja, gut. Und dann knall ich ihn halt auch noch aufs kurze Torwart-Eck oben drüber.
Die Technik hat er.
Ja.
Das müsste man aus Parma noch wissen. Ich finde trotzdem, dass, also sieht natürlich Cicisola im Tor jetzt auch nicht so super glücklich aus. Aber ja, weiß nicht, vielleicht kann er auch nicht viel machen. Ich weiß nicht, wie würdest du das beurteilen?
Ja, schon sehr kurze Distanz mit Wumms, ne?
Ja. Naja, klar. Trotzdem vielleicht meine Upside daraus, dass der für 7,5 Millionen aus St. Trauden geholte Sion Suzuki sich vielleicht darüber freuen könnte, wenn der Stammtorwart vermeintlich patzt, gleich im ersten Saisonspiel. Mal sehen. Großes Talent, hat mir meine japanische Kollegin erzählt.
Aber stopp mal, ihr habt einen Ersatztorwart für 7,5 Millionen Euro geholt.
Ja, also mit Sicht auf Stammtorwart natürlich, ne? Der ist 21 und kommt halt aus der belgischen Liga. Dem will man sicherlich erstmal ein bisschen Zeit geben, reinzukommen. Aber also bin mir sehr sicher, dass der, wenn er nicht jetzt tatsächlich schon am ersten Spieltag direkt im Tor steht, dass er spätestens im Verlauf der Saison irgendwann Stammkraft wird.
Okay. Meinst du, der liegt gut in der Kurve?
Ich hoffe. Ja. Ich hoffe, er kommt schnell hoch, wieder runter und so.
Ja. Mit so Plastikschonern an den Knien.
Da könnte man eigentlich ein gutes Werbegimmick draus machen, ne?
Eigentlich schon, ja.
Was hast du sonst? Naja, ansonsten, Dennis Mann hat einen Elfmeter kläglichst vergeben. Also ich glaube, ich noch aus von seiner guten Leistung im Testspiel gegen Atalanta ein bisschen zu sehr feiern lassen oder sich selbst im Kopf dafür gefeiert, keine Ahnung. Das war nix. Dann Alfred Gomez, der den Palermo zurück nach Italien geholt hat, den Torwart aus Rennes, hat noch einmal gut gehalten gegen Cercati in der zweiten Halbzeit nach einer Ecke. Viel mehr kann man aus dem Spiel eigentlich nicht mitnehmen. Also komplett auf Augenhöhe. Nun muss man, finde ich, auch ehrlicherweise dazu sagen, dass Palermo kein standardmäßiger Zweitligist ist. Also nicht nur, dass da mittlerweile die City Football Group hintersteckt, aber auch so, was die an Spielern haben, da ist sehr viel Serie A-Erfahrung und die hätten genauso gut hochgehen können in den Playoffs.
Ja, stimmt. So wie Como, die dann aber jetzt ausgeschieden sind. Da habe ich auch ein bisschen reingeguckt. War nicht ganz so voll, das Marassi, am zweiten Tag in Folge. Ich weiß gar nicht, wie das denn platztechnisch so war. Aber da hat auf jeden Fall die Rasenpfleger haben da ganze Arbeit geleistet, weil er sofort dann Como empfangen hatte. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass Como da das Spiel eigentlich ziehen muss. Nachdem man zurücklag, gleicht Cotrone aus und dann hatte vor allem in der zweiten Halbzeit der Gast aus Como die viel besseren Gelegenheiten, hätte auch durchaus da in Führung gehen können, beziehungsweise müssen, und verliert dann das Elfmeterschießen. Was ich gesehen habe, finde ich, spielt Como tatsächlich ganz ansehnliches Pressing. Und noch eine lustige Beobachtung war, ich habe kurz gedacht, so, ist Fabregas immer noch Spielertrainer? Weil der die ganze Zeit mit so einem Aufwärmen Leiberl würde man jetzt hier sagen, weil so ein neongelbes Ding rumlief. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass das wohl daran gelegen haben muss, dass er ein weißes T-Shirt anhatte und eine schwarze Hose und eine kurze Hose. Und ich kann mir vorstellen, dass der Schiri gesagt hat, das sieht zu sehr nach Spielertrikot aus. Und für den Linienrichter, dass es den nicht irritiert, zieh dir mal so ein Trainingsleibchen über. Wow. Das war sehr lustig. Naja, auf jeden Fall, die sind raus. Sampdoria haben wir gleich auch noch was Kleines dazu. Ah ja, Simone Verdi hat verschossen und Matthias Braunöder, das der Vollständigkeit halber. Stimmt. Hatten wir schon drüber gesprochen, dass Belotti zu Como ist?
Das ist ja ganz am Anfang des Transferfensters passiert. Also vielleicht hatten wir das tatsächlich sogar schon so als Randnotiz in einer der letzten Folgen der letzten Saison. Mhm. Aber ja, er ist einer von vielen namhaften Neuzugängen, die da in der Startelf standen. Also Pepe Reina im Tor wieder da. Das muss auch geil für Emil Audero sein, ne? Sitzt ein Jahr bei Inter auf der Bank, klar, wird Meister und dann geht er zu Como und kriegt dann noch Pepe Reina vor die Nase gesetzt. So. Naja. Innenverteidigung Rafael Varane, Linksverteidiger Albert Moreno und genau, eben Belotti im Sturm. Das liest sich schon prominent.
Ja, definitiv.
Hat es nicht mal für einen Einsatz von Yannick Engelhardt gereicht.
Ah. Das bedeutet aber auf jeden Fall, du hast es ja vorhin schon kurz angeteased, wir bekommen das Derby in der zweiten Runde. Ende September ist das Ganze. Genoa gegen Samp. Außerdem
ist auch viel zu lange her, dass es das mal gegeben hat. Also mehr als eine Saison ohne sollte nicht passieren.
Ja, definitiv. Da muss ich mich direkt mal an die Dienstplaner wenden. Wird das unter der Woche gespielt?
Wir hatten das jetzt, die sind ja noch nicht zeitgenau, aber wir hatten das am 25. September im Plan stehen. Also das wäre unter der Woche, ja.
Ja. Okay. Halte ich mir mal frei.
Sehr gut.
Torino Empoli und Napoli Palermo. Außerdem wird dann ja auch jetzt noch nach Aufzeichnung weitergespielt. Unter anderem Cagliari Carrarese und Salernitana Spezia.
Und ein paar andere Erstligisten steigen die dann in der zweiten Runde schon ein oder steigen die alle in der dritten erst ein?
Nee, es gibt welche, die steigen dann erst im Achtelfinale ein. Also das müsste die dritte Runde sein. Mhm. Jo. Samp hatten wir noch was. Das ist tatsächlich, liegt schon ein bisschen länger im Archiv, aber wir wollen euch das nicht vorenthalten, denn darüber haben wir zumindest mal auf den sozialen Kanälen das geteilt gehabt, dass die Jungs von Pirlo ja in Jena zum Trainingslager und auch zur Stadioneröffnung von Carl Zeiss zu Gast waren. Und da war auch Richard.
Ciao a tutti, hallo Mario, hallo Marius. Hier spricht der Richard. Ich wollte einfach die Gelegenheit nutzen, euch einen kurzen Rückblick zu geben vom Eröffnungsspiel des neuen Jenaer Stadions FC Carl Zeiss Jena gegen Sampdoria Genua am Dienstag vergangene Woche, dem 30. Juli. Und ja, jetzt kann es natürlich sein, der eine oder andere sagt, was kommt der jetzt hier mit einem kleinen Ostverein aus der Regionalliga, wen interessiert das und was hat das eigentlich für einen Hintergrund? Aber ja, ich möchte die Gelegenheit einfach mal nutzen, um ein paar Sachen zu erzählen dazu. Jena spielt in der Regionalliga, ist jetzt hat sich wahrscheinlich schon rumgesprochen und so weiter, aber das eigentliche Highlight jetzt nach 3 Jahren Stadionbau war die Frage der Stadioneröffnung und wen man denn da als Gegner sich einlädt. Und da gab es natürlich die verschiedensten Tipps und Mutmaßungen und am Ende ist es Sampdoria geworden, was mich sehr gefreut hat auf jeden Fall, da ich schon immer auch mit einem Auge Richtung Italien, speziell natürlich Ligurien gucke und auch zu diesem Spiel gibt es eine Vorgeschichte. Dazu sei vielleicht noch kurz erwähnt, dass der FC Carl Zeiss Jena eine sehr belebte Vergangenheit hat, vor allem zu DDR-Zeiten, 3-mal DDR-Meister geworden ist, sich unter anderem ewiger Erster der DDR-Oberliga-Tabelle nennen darf und nach 87 Europacup-Spielen das letzte dieser Spiele 1988 eben auch gegen Sampdoria stattgefunden hat. Damals hat man 1-1 in Jena gespielt und hat dann 3-1 in Genua verloren im Rückspiel. Da waren so Recken wie zum Beispiel ein gewisser Herr Mancini dabei auf italienischer Seite. Und wie gesagt, deswegen eine schöne Sache, dass es jetzt da geklappt hat mit diesem Spiel zur Eröffnung des neuen Stadions in Jena. Ja, zur Europapokalgeschichte des FCC kann ich euch vielleicht noch ein paar kurze Anekdoten mitgeben. Denn gerade mit italienischen Clubs hat der FCC einige Erfahrungen gemacht. Ganz besonders ist natürlich da das Spiel mit dem gegen den AS Rom zu nennen, oder gegen die Roma zu nennen, Entschuldigung, in der Saison 80-81, als man in Rom 3-0 verloren hatte und dann einfach im Rückspiel in Jena das ganze Ding mit 4-0 drehen konnte, wo unter anderem ein gewisser Herr Ancelotti auf dem Platz stand. Ja, wie gesagt, sogenanntes Jenaer Jahrhundertspiel, aber das nur am Rande. Damals ging es dann übrigens bis ins Finale im Europapokal 1981. Das Finale damals in Düsseldorf ausgetragen, gegen Tiflis. Leider verloren. Ganz bittere Nummer neben dem Spielergebnis war aber der Fakt, dass damals nur insgesamt 4000 Zuschauer im Stadion waren, weil natürlich aufgrund der politischen Verhältnisse DDR und so weiter nur eine Handvoll erlesene, systemtreue Zuschauer in Düsseldorf dabei sein durften und die riesige Fanschar der FCC-Fans dort nicht hinreisen konnte. Aber wie gesagt, das ist Geschichte. Zurück zum Spiel von Samp in Jena. Da war es einfach so, dass es die Möglichkeit gab, über den gemeinsamen, zufällig gemeinsamen Sponsor bzw. Ausrüster, unser Polyester-Papst wird jetzt wissen, wer da gemeint ist, ich mache jetzt hier mal keine Schleichwerbung, die Möglichkeit gab, dass Samp nach Jena kommt, was natürlich eine Riesenmöglichkeit war. Die Mannschaft von Herrn Trainer Pirlo hat das dann gleich noch genutzt, um 14 Tage Trainingslager in Jena zu machen, hat dann noch zwei Testspiele gegen andere eher unbedeutende Ostclubs, ganz liebe Grüße nach Magdeburg und dem BFC Dynamo, hier mitgemacht auf dem Weg und hatte dann, wie gesagt, schließlich die Eröffnung dann am 30.07. in Jena. Es waren 11.500 Zuschauer knapp da und vor allem aus Ligurien, ich würde mal sagen, so ungefähr 200-250 stimmgewaltige Gästefans, die wirklich richtig geilen Support abgeliefert haben. Ich schicke euch auch noch die Videos mit, vielleicht könnt ihr es auch mit hochladen und ein paar Bilder dazu. Also das war wirklich ein sehr, sehr cooler Auftritt mit 1.100 Kilometer Anreise. Einfach schon wirklich eine stattliche Anzahl an Gästefans, die wirklich dort 90 Minuten eigentlich durchsupportet haben und auch natürlich spielerisch Grund dazu hatten, denn Samp hat das Ding am Ende gewonnen. Er ging schon in der 12. Minute 1-0 in Führung durch Koda. Venuti hat es in Form von einem Abstauber in der 45. Minute noch zum 2-0 veredelt sozusagen. Und in der 67. Minute kam dann der FCC sogar noch zum Anschlusstreffer 1-2. Eine Aktion, bei der sich der Nachwuchstorwart der Gäste noch unglücklich verletzt hatte, dann sogar noch in Thüringen operiert wurde und dann noch nachgeflogen ist. Ja, richtig blöde Nummer an der Geschichte. An der Stelle gute Besserung da nach Ligurien. Aber ansonsten war es wirklich ein sehr, sehr runder Abend. Sehr coole Gäste, sehr geiler Support insgesamt. Natürlich auch von der Heimseite, sehr würdiger, cooler Gegner. Ja, es gab ein bisschen Merch auch. Wen das interessiert, der kann gerne mal auf der FCC-Seite ein bisschen schauen. Ich hatte auch dazu ein Shirt auf Twitter geteilt und so weiter. Und ja, wer mir da folgen mag oder sich mal umschauen will, kann gerne rich_1903 mal eingeben. Und auch bei Insta findet man mich. Jo, jetzt ist es doch schon wieder ganz schön lang geworden. Ich hoffe, ich habe hier nicht zu viel geblubbert. Und ja, besten Dank auf jeden Fall euch und natürlich liebäugeln wir nicht nur mit einer neuen Staffel Serie Amore, die hoffentlich bald kommt, sondern als Fans hierzulande vielleicht auch mit einem Gastspiel mal in Ligurien. Vielleicht geht da ja irgendwie was. Und jo, ansonsten bleibt sauber. Kommt gut in die neue Saison. Allen Serie Amore Hörern, Hörerinnen. Alles Gute, eine gute Zeit und ciao, ciao.
Die 7 Minuten geballte Kompetenz und Geschichten, die haben wir doch parat, lieber Richard. Vielen, vielen Dank. Jetzt haben wir es auch noch eingebaut.
Gerne immer wieder.
Ja, auf jeden Fall. Also ist jetzt schon irgendwie fast 2 Wochen her, aber das soll ja nicht verloren gehen und nur bei uns in den E-Mails liegen. Jetzt habt ihr es auch gehört. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Hören.
Und ich habe noch ein paar Bilder, die ich dann bei Instagram hochlade.
Und da auch noch mal sagen.
Ja, der Aufruf, wenn ihr im Stadion seid, könnt nicht nur Spracheinsendungen schicken, sondern wenn ihr Bock habt, auch ein paar Fotos, die wir oder Videos, die wir dann auf unserem Instagram-Kanal gerne veröffentlichten
ja, mögen. So sieht's aus. Oder auch, wir können auch so, wie nennt man das? Partner-Posts machen?
Klar, auf jeden Fall.
Collabos?
Dann, dann müsst ihr, könnt ihr im Grunde genommen selbst posten und dann könnt ihr uns als Collab-Partner, also den Serie Amore Account, da hinzufügen und dann nehmen wir das an, dann erscheint das auf beiden Kanälen und da werden die Namen der Postenden da oben irgendwie in der Ecke zusammen angezeigt.
Ja. Mega.
Dann geht, glaube ich, nicht, wenn man private Profile hat. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher.
Gut möglich. Und ansonsten hat man noch mitgenommen aus der letzten Folge, dass wir ein bisschen was zu Juve wissen wollten. Und da hatte nämlich vor allem Marius die Frage geschrieben, ist das also die Transferpolitik mit Douglas Luiz etc. schon ein Angriff auf den Scudetto? Wie zufrieden sind die Juventini? Und ich würde mal sagen, wir fangen an mit dem Berufsskeptiker. Ihr kennt ihn alle. Francesco hat uns was mit seiner lieblichen Stimme geschickt und das ist so seine Meinung bislang.
Ciao ragazzi, hier ist der lautstarke Juve-Fan aus der Community. Erst einmal schön, dass ihr gut erholt, trotz gewisser Blessuren wieder da seid. Die neue Folge Serie Amore war eine positive Überraschung heute im Podcatcher. Zu Juve, Giuntoli und Motta kann ich erstmal nur das sagen, was ich gestern auch schon getweetet habe. Die beiden haben eine Lehrstunde in dieser Saison vor sich, denn sie werden feststellen, dass es bei Juve nicht so einfach bzw. anders schwierig ist, einen vernünftigen Kader und eine Mannschaft aufzustellen und durch die Saison zu bringen. Denn bislang finde ich, das Transfergebaren ähnelt eher einer Abrissbirne als einem Bob dem Baumeister. Die Abrissbirne mache ich an 2 Punkten fest. Zum einen und vor allem den Umgang und die Kommunikation darüber, was Spieler angeht. Bestes Beispiel aktuell Federico Chiesa. Meine persönlichen Sympathien mal rausgenommen. Man braucht de facto noch Flügelspieler, hat aber Soule bereits verkauft und hat jetzt ihn noch als einzigen qualitativen Flügelspieler drin, der zudem, wie ihr bereits angesprochen habt, einer der wenigen Italiener im Kader ist, Nationalspieler und eine gewisse Identifikationsfigur bedeutet. Und den jagt man jetzt einfach vom Hof. Ich weiß nicht genau, was das für ein Signal für andere Spieler sein soll, aber mit Sicherheit kein allzu gutes. Und der zweite Punkt ist ein Blick auf die Bank. Denn da fehlt es sowohl an Breite als auch an Qualität. Giuntoli hat über mehrere Saisons bei Napoli eine Mannschaft zusammengebaut, die dann um den Scudetto mitspielen sollte und ihn gewonnen hat. Motta hat in der Liga eine Mannschaft zusammengebaut, die spielen konnte, aber das reicht nicht für 3 Wettbewerbe. Das ist zu wenig, auch wenn sich ein Kopmeiners noch dazu gesellt und damit die erste Mannschaft recht gut bis dann eben auf die fehlenden Flügel dann auch ansehen lässt, aber das ist für mich auch noch defizitär.
Ja, valide Punkte auch, die er da anspricht, wie ich finde. Hätte mich aber auch überrascht, wenn er jetzt schon komplett euphorisiert gewesen wäre. Oder wie geht's dir da?
Auf jeden Fall. Wir wissen ja auch, dass Francesco immer einen vollumfänglichen Scouting-Bericht zu Hause liegen hat, falls der Giuntoli mal durchruft oder eine Hilfestellung braucht. Und Da ist man dann natürlich nie 100% zufrieden, das kann ich auch nachvollziehen.
Bei anderen sieht es dagegen schon ein bisschen positiver aus, würde ich mal meinen. Also unter anderem hat uns Manuel geschrieben, also zum Thema Juve muss ich sagen, dass mir der Transfersommer meiner alten Dame sehr gefällt. Sympathietechnisch finde ich es schade, dass es keine Lösung für Chiesa gibt, da er nun zum ersten Mal auf seiner Position am Flügel bei uns spielen könnte. Aufgrund seiner Verletzungshistorie macht es aber durchaus Sinn, ihn abzugeben. Ja. Aus italienischer Sicht schade, dass der Calafiori-Transfer nicht geklappt hat. Ich denke aber, dass mit die Gregorio Gatti, Cambiaso, Locatelli und Fagioli schon doch vielversprechende Italiener im Kader stehen. Wenn Kopmainos noch kommt, dann ist der Mercato für mich eine 9 von 10. Ansonsten eine sehr solide 7,5 von 10. Wenn Mottas System funktioniert, ist Juve definitiv ein Kandidat für den Scudetto. Ja, da finde ich, kann man auch schon, wenn man nochmal den Gedanken von Francesco einfließen lässt, in Sachen Breite, ist halt wirklich so die Frage, auf welchen Wettbewerb legt Motta auch den Fokus, ne? Also, man muss halt natürlich sagen, auch, dass das neue Champions League Spielformat mit zwei Spielen mehr da natürlich auch Körner kosten wird.
Ja.
Aber ja.
Ich denke, also mein Take dazu wäre schon, dass die Meisterschaft Vorrang hat. Aber es ist natürlich im Juve-Selbstverständnis immer so, dass man nicht in der Gut-Gruppenphase, gibt es jetzt nicht mehr, dann in der Liga-Phase, oder wie man das dann nennen will man natürlich nicht rausfliegen, ist ja klar.
Ja, stimmt. Dann schreibt Felix, ciao Mario, schön euch wieder zu hören. Hoffe, ihr habt die Pause für euch genossen und Zeit für euch gehabt und das habt ihr euch redlich verdient. Yo. Zum Juve-Take. Ich denke, Juve hat sich gut verstärkt. Selbst ohne Kopmainers würde auf jeden Fall die CL klar gemacht werden. Ja, ich finde, das sollte der Anspruch sein, ne? Ob es zum Scudetto reicht, muss einiges stimmen. Die Mannschaft und Motta muss sich finden und geschlossen als Mannschaft auftreten. Das ist als Mannschaft immer gut, wenn man als Mannschaft auftritt. Patzer der Konkurrenz ausnutzen, sowie Ruhe im Verein herrschen. Ist zwar einfacher gesagt als getan und muss man erstmal so hinbekommen. Ganz viel Amore geht an euch und an die Community raus. Yes, auch an dich, Felix. Ja. Und, da sind ja noch einige Sachen reingeflattert. Hast fleißig gesammelt. Fabio, willkommen zurück, aber ihr redet so, als ob der Sommer schon vorbei wäre. Hoffen wir nicht, Zwinkersmiley. Ja. Ich weiß nicht, ob das aufs Wetter bezogen ist oder auf den Transfermarkt. Ach ja, was sagt ihr zum extremen Umbruch bei Juve? Ich meine, IV überladen, CM, ZM überladen, habt ihr kurz anklingen lassen, aber auf den Außen ist so gut wie nichts. Erkennt ihr einen Plan? Okay, da hätte ich euch lieber fertig hören sollen, bevor ich was schreibe.
Das ist häufig von Vorteil.
Ich denke, der Soulet-Transfer war ein großer Fehler, dass man so viele Spieler nicht ins Trainingslager mitnimmt und ihnen somit klar zeigt, ihr seid out, finde ich auch nicht ganz okay. Was machen sie dann, wenn da mehr als die Hälfte nicht verkauft wird? Ich sehe leider keinen Plan derzeit, außer dass man die Torhüter, die Innenverteidiger und die zentralen Mittelfeldpositionen total überladen hat. Aber auf den Außen sei es offensiv wie defensiv viel zu wenig hat. Da man ja Milik loswerden will, hat man dann im Sturm auch nur noch Vlahovic, bei dem es aber angeblich auch Probleme geben soll, da er wie Chiesa auch nicht runter will mit dem Gehalt. Derzeit sehe ich uns weit weg von da, wo wir gerne wären. Für mich sind jetzt mehr Baustellen offen als zuvor und zusätzlicher Gefahr auf viel Konflikte durch, in Klammern zuvor, eilig ausgemusterte Spieler. Lass mich aber gerne eines Besseren belehren, wenn der Plan dann nach 10 Spieltagen voll aufgeht und wir Fans ihn dann auch verstehen dürfen. Ja, ich glaube, Fabio und Francesco könnten sich auf jeden Fall mal auf einen Kaffee treffen. Das ist dann doch auch eher skeptisch, das Ganze. Aber ich meine mich zu erinnern, dass Fabio auch schon eine ganze Zeit lang mit der alten Dame lebt und leidet.
Absolut, und, absolut.
Deswegen
schon häufig zu Wort gekommen und Leidensfähigkeit bewiesen, ja.
Ja, also der Plan, ich glaube, ich hebe mir da irgendwie meine Takes noch ein bisschen für die große Saisonvorschau auf, wenn wir dann auch noch ein paar Tage mehr im Transferfenster absolviert haben.
Kannst ja dann auch gut haben, dass der eine oder andere von diesen ausgemusterten, in Anführungszeichen, Spielern dann schon nicht mehr da ist oder sich schon wieder reintegriert hat oder so. Das schwierig, da jetzt voreilig irgendwie Schlüsse zu ziehen. Wenn man mit außen spielen will, sollte man sich auch natürlich bemühen, da ausreichend Breite im Kader zu haben. Ja, da hat er auf jeden Fall recht.
Ja.
Aber, und da kommen wir zu sowohl zu Julian als auch Felix, die beides noch was über Chiesa geschrieben haben. Julian meinte, gibt da was Neues bezüglich Chiesa. Es ist auch schon ein paar Tage her, dass ich das geschrieben habe, hab gelesen. Er hat den Berater gewechselt und will scheinbar bleiben. Also ich fände es super, als Ersatz wären Galeno von Porto oder Nicolas Gonzalez von Fiorentina gehandelt. Und Felix sagt, mein Take zu Chiesa, ich denke, er geht zur Roma. Und ich habe gerade vor 5 Minuten live gegoogelt bei Twitter.
Okay.
Und nun ist die Gazzetta dello Sport nicht die 1A-Quelle in Italien, was so Transferbusiness anbelangt und so, aber die melden groß, Chiesa bleibt.
Okay.
Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach auch für das Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt nicht unbedingt einen Abnehmer gibt. Und er sich schon auch vorstellen hätte können, wenn Motta nicht 100% mit ihm plant, dann was anderes zu machen. Aber vielleicht haben die sich dann auch nochmal unterhalten. Und das passt alles so. Aber was man so liest, das mit Nico Gonzalez, das könnte auf jeden Fall bis zum 30.8. noch passieren. Und ich glaube, dann wäre man auch nominell auf dem Flügel ziemlich gut aufgestellt.
Ja,
mit noch einem verletzungsanfälligen Spieler.
Ja, erstens das. Und zweitens, ja, gute Zeit gehabt in Florenz, ne? Aber mehr als gut auch nicht. Mhm. Also das ist, finde ich, schon ein EA Manager Rotationsspieler.
Schon, aber sehen so rein vom Talent her, wenn ein bisschen Konstanz reinkommt mit einem vielleicht halt noch ein bisschen besseren Team um sich rum, also Florenz ja dann in der Offensive schon auch teilweise Alleinunterhalter gewesen. Da geht noch mehr.
Er ist 26, ne? Da kann ich schon erwarten, dass die Konstanz dann kommt.
Ja. Eigentlich schon, klar.
Eigentlich schon. Na gut. Aber auch das werden wir dann nochmal in Gänze besprechen, falls es so kommt oder eben auch nicht. Dann wollen wir euch nicht vorenthalten und das einmal getroppt haben und damit diejenigen, welchen die uns geschrieben haben, auch nicht denken, wir hätten sie vergessen. Da geht es einmal um Fragen von Stefinho zu Genua und Anselm, wo es um die Roma geht. Da, gerade vor allem bei dem Roma-Thema, würde ich sagen, das nehmen wir auf jeden Fall mit in die Folge in 2 Wochen mit Christian, also die große Saisonvorschau. Und bei Stefinho geht es ja auch so ein bisschen um mögliche Geldsorgen bei Genua, habe ich gerade keine Infos zu. Und dann, ich hätte mir gewünscht, also, ihn länger zu halten. Ging es da um Retegui?
Ja, da ging es um Retegui, genau.
Ah, okay.
Der jetzt am Wochenende zu Atalanta gewechselt ist, als der Scamacca-Ersatz. Und da auch sich ein Verkauf von Gudmundsen immer noch anbahnt. Das wäre so eine Art kleine Rotation dann mit, also er zur Fiorentina und dann Gonzalez zur Juve. Kann ich mir als Stefano ja ausgesprochener CFC-Fan, kann ich mir schon vorstellen, dass da so ein bisschen die Sorge aufkommt. Zumal jetzt bei eben 777, diesen US-Investoren, die auch bei Hertha zum Beispiel mit drin sind, da gab es im Mai, Juni die ein oder andere Meldung, die einen zumindest skeptisch stimmen könnte. Da soll es bei Standard Lüttich, wo die auch mit drin stecken, Probleme mit den Gehaltszahlungen gegeben haben. Ich habe das danach ehrlich gesagt nicht weiterverfolgt, ob sich das irgendwie aufgelöst hat. Und die wollten ja eigentlich auch bei Everton einsteigen und haben das dann aber nicht gemacht. Und da kam dann natürlich die Vermutung zustande, dass das da mit dem großen Geld vielleicht doch alles gar nicht mehr so krass vorhanden ist und so. Ich glaube, dass das bei Genua allerdings jetzt nicht die oberste Rolle spielt, was die Transfers von den beiden Spielern anbelangt. Also wenn Gudmundsen, also nach Retegui jetzt auch noch Gudmundsen gehen würde, sondern dass man da einfach auf der einen Seite ist es für Retegi ein sehr gutes Angebot gewesen, bis zu 25 Millionen für einen Spieler. Wenn man dann ganz ehrlich ist, klar ist der gut, aber also er hat, glaube ich, 8 Saisontore gemacht. Wenn man dafür 10 Millionen mehr bekommt, als man ausgegeben hat, ja, muss das Fußballbusiness jetzt nicht lieben, aber das machen dann wahrscheinlich die meisten Vereine. Und ja, Stefanie schreibt zwar, das ist nicht Juve oder Inter, sondern Atalanta, aber Atalanta ist halt im Moment einfach 2-3 Stufen über Genua.
Ja. Ja, so. Und die spielen jetzt schon den Supercup, ne? Gegen Real.
Stimmt, ja, die spielen gegen Real Madrid. Ja. Ja. Nachdem sie am Milan-Tor untergegangen sind.
Ja. Aber ganz kurz nochmal zu 777. Ich finde, das ist schon ein bisschen überraschend, dass dieses Multi-Club-Ownership nicht ganz so funktioniert, weil eigentlich habe ich da große Hoffnung reingesetzt, dass das dann irgendwie auch ein bisschen Kontinuität in die Vereine bringt. Weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ja. Könnt ihr aber wirklich machen, auch an sonstigen Themen, die nicht behandelt wurden oder die behandelt wurden, entweder bei Instagram oder auch bei Spotify gibt es ja die Option, da steht einfach immer, wie fandet ihr die Folge, da es ist, könnt ihr auch einfach euch aufgerufen fühlen, Takes oder Fragen reinzuballern.
Lass doch einmal kurz, ich lese das einmal kurz von Anselm vor und dann können wir ja sagen, haut mal eure Takes zur Roma raus.
Ja, komm, so. Abfahrt. So.
Hi, vielen Dank für euer Engagement. Ich freue mich sehr, dass ihr für die neue Saison wieder zurück seid. Mich würde interessieren, was ihr vom neuen Roma-Konzept haltet und wie lange De Rossi auf der Bank sitzen bleibt, nachdem die Entwicklung nach vielversprechendem Anfang doch zum Ende der letzten Saison stagniert ist und zurück in destruktiveren Defensivfußball gefallen ist. Die Frage natürlich, inwieweit die Europa League darauf Einfluss hatte mit Blick auf den recht flachen Kader. Und zudem würde mich interessieren, ob ihr glaubt, dass Di Francesco endlich mal wieder Erfolg haben könnte und Venezia der Sleeper dieser Saison sein könnte. Mehr dazu in unserem Tabellentipp. Ist kleiner Spoiler, eher nicht. Ja. was nicht unbedingt mit Di Francesco zu tun haben muss. Aber ja, wenn ihr Takes zur Roma habt, wir wissen ja, dass wir viele Romanisti in der Community haben. Seid ihr optimistisch? Seid ihr pessimistisch? Wie sieht's aus?
Das wollen wir wissen. Das wollen wir wissen. Und freuen uns, nächste Woche dann den ersten Spieltag Revue passieren lassen zu können.
So sieht's aus.
Ja. Ja. Bis dahin schauen wir mal, dass wir nicht komplett zerflossen sind. Ich muss ja noch Fußball spielen, ne? 20 Uhr bei 28 Grad. Mit 2 Auswechselspieler haben wir nur, die beide angeschlagen sind.
Macht ihr Trinkpausen?
Werde ich einbringen, auf jeden Fall. Ja. Trinkpausen, aber keine Nachspielzeit.
Sehr gut.
So, das wäre irgendwie mal mein Approach.
Ja.
Liebe Leute, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, Marius, tschüss.
Genießt den Sommer und vergesst das Tippen nicht, denn der erste Spieltag steht an.
True. Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di testa.